Ich möchte euch heute jemanden vorstellen. Und zwar Philipp. Philipp Mickenbecker. Manche von euch kennen ihn vielleicht. Philipp ist ein richtig witziger, kreativer und lebensfroher Typ. Mit seinem Zwillingsbruder Johannes hat er einen YouTube-Kanal aufgemacht. Und zwar die Real Life Guys. Und auf diesem YouTube-Kanal haben sie die verrücktesten Projekte hochgeladen. Also wie ihr sehen könnt, haben sie selber ein U-Boot gebaut. Die haben eine fliegende Badewanne gebaut, riesige Wasserrutschen und noch so viele Sachen mehr. Und Philipp und sein Bruder hatten mit diesem Kanal letztendlich so viel Erfolg, dass die beiden sogar davon leben konnten. Also Philipp hatte so ein richtiges Traumleben. Zumindest so, wie sich meine Generation ein Traumleben vorstellt. Wirklich YouTube-Star und sie können außerdem noch davon leben. Doch dann ist in Philipps Leben unglaublich großes Leid hineingekommen. Ohne anzuklopfen, kam plötzlich in sein Leben die Diagnose Krebs. Und alles veränderte sich von einem Tag auf den anderen. Für viele Jahre hat Philipp letztendlich gegen den Krebs gekämpft mit Chemos, mit anderen Behandlungen und es war wirklich ein harter Kampf. Aber das, was Philipp in dieser Zeit Kraft gegeben hat, war, dass er eine ganz besondere Perspektive aufs Leben hatte. Er hatte die Perspektive Herrlichkeit. Er wusste, dass nach diesem Leben die Herrlichkeit auf ihn wartet. Das perfekte, ewige Leben mit Gott. Und diese Perspektive, die hat Philipp Kraft gegeben, in diesem Kampf gegen das Leid, gegen den Krebs, seine Lebensfreude zu behalten, die Hoffnung zu behalten und wirklich jeden Tag wieder ein Lächeln auf den Lippen zu haben. Und über dieses Thema möchte ich heute mit euch sprechen. Leb mit Herrlichkeitsperspektive. Denn genau um dieses Thema geht es in unserem heutigen Bibeltext. Römer 8, Vers 18 bis 25. Paulus hat diesen Brief an die Gemeinde in Rom geschrieben. Und das waren die Leute, an die es geschrieben hat, das waren letztendlich Leute wie du und ich. Die hatten einen ganz normalen Alltag für die damalige Zeit mit ihren alltäglichen Sorgen, Nöten und Problemen. Sei das Beziehungsprobleme, sei das Krankheiten, sei das Tod, sei das schwierige Arbeitsbedingungen. Die hatten letztendlich eine ziemlich ähnliche alltägliche Probleme wie wir. Und teilweise haben sie damals auch unter Verfolgung in Rom gelitten, weil sie einfach als Christen nicht besonders beliebt waren. Ich weiß nicht, wie das bei euch auf dem Arbeitsplatz aussieht, ob ihr da vielleicht auch manchmal das Gefühl habt, ihr als Christen seid ihr irgendwie ein bisschen Außenseiter, das ist herausfordernd. Vielleicht könnt ihr euch auch damit identifizieren. Und letztendlich wollte Paulus mit Römer 8, 18 bis 25, den Römern helfen in der Zeit des jetzigen Leids, wo man im Alltag immer wieder verschiedene Formen des Leids erlebt, wollte ihnen eine neue Perspektive geben. Er wollte ihnen helfen, dass sie dieses Leid der jetzigen Zeit besser ertragen können. Denn ich bin sicher, dass die Leiden der jetzigen Zeit im Vergleich zu der Herrlichkeit, die uns sichtbar werden wird, überhaupt nicht ins Gewicht fallen. Paulus verwendet hier das Bild einer Waage. Er drückt dadurch aus, dass die zukünftige Herrlichkeit, die uns erwartet, unendlich viel größer ist als das Leid der jetzigen Zeit, das wir erleben. Mit den Leiden sind letztendlich wirklich alle Formen des Leids gemeint, die es im Leben auf dieser Erde gibt. Sei es kaputte Beziehungen, Krankheit, Tod oder auch Verfolgung. Und mit der jetzigen Zeit ist die Zeit gemeint, in der die Römer damals gelebt haben, aber in der auch wir gerade leben. Die Zeit, wo das Reich Gottes schon begonnen hat. Dadurch, dass Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist, am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, hat das Reich Gottes begonnen, aber das Reich Gottes ist auch noch nicht vollendet. Und deswegen gibt es immer noch unglaublich viel Leid und Schmerz in diesem Leben. Dieses Reich Gottes wird erst vollendet sein, wenn Jesus Christus wiederkommt und alles neu macht. Paulus möchte mit diesem Vers und auch mit den nächsten Versen, die wir jetzt uns gleich anschauen werden, uns dabei helfen, dass wir unser jetziges Leben aus einer neuen Perspektive betrachten, aus der Herrlichkeitsperspektive. Denn wenn wir mit Vorfreude auf die unfassbar große Herrlichkeit schauen, die uns erwartet, dann können wir auch die Leiden der jetzigen Zeit viel besser ertragen. Es ist letztendlich wie bei einer Familienwanderung auf einen hohen Berg. Ich weiß nicht, ob ihr das früher in eurer Kindheit gemacht habt, dass ihr mit euren Eltern wandern wart oder ob ihr das jetzt mit euren Kindern macht. Manchmal, zumindest bei uns in der Familie, gingen solche Wanderungen richtig schief. Also, dass das Wetter nicht gepasst hat, dass man nicht genügend Brotzeit dabei hatte und so weiter. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon erlebt habt. Aber jetzt möchte ich euch bitten, stellt euch mal vor, die absolute Horror-Familienwanderung. Ihr fahrt mit dem Auto los, das Wetter ist noch schön, ihr freut euch auf die Wanderung, ihr kommt bei den Alpen an, steigt aus dem Auto und zack, es fängt an zu nieseln. Ihr denkt euch noch, okay, das kriegen wir schon hin. Ihr fangt an zu wandern, die Kinder fangen langsam an zu quengeln. Papa, ich werde langsam nass, ich habe keine Lust mehr. Und in dem Moment fängt es richtig an zu schütten. Und ihr werdet patschnass, also wirklich patschnass. Und natürlich habt ihr keine Regensachen dabei und die Kinder fangen an, noch mehr zu quengeln. Und der Kleinste, was passiert im Regen? Er rutscht aus, schrammt sich das Knie auf und wirklich, es scheint so, als wäre diese Wanderung nicht mehr zu retten. Dann geht auch noch die Brotzeit aus und es ist wirklich, die Kinder sind am Quengeln und sagen, Papa, Mama, wir wollen nach Hause. Können wir bitte runter von diesem Berg? Ich möchte wieder nach Hause. Und in diesem Moment versucht Papa, den Kindern eine neue Perspektive zu geben. Er sagt den Kindern, es lohnt sich, haltet aus, denn wenn wir oben ankommen, dann gibt es den allerschönsten Ausblick. Und die Kinder, wenig beeindruckt, was wollen wir mit einem schönen Ausblick? Wie soll uns das helfen? Aber Papa sagt noch was dazu. Außer dem schönen Ausblick ist da außerdem noch der allerbeste Gasthof der Region. Und wenn wir dort oben angekommen sind, dann dürft ihr essen, was ihr wollt und trinken, was ihr wollt. Und plötzlich, die Augen der Kinder gehen auf, sie strahlen und sie fragen, auch Cola? Ja, auch Cola, sagt Papa. Und die Kinder rennen den Berg hoch. Ich glaube, dass die Herrlichkeitsperspektive eine ähnliche Auswirkung auf uns haben kann, wie Cola auf diese Kinder bei der Wanderung. Aber damit diese Herrlichkeitsperspektive wirklich diese Kraft entfalten kann und zu helfen, wirklich Herausforderungen und Leid durchzustehen, müssen wir wissen, was diese Herrlichkeit überhaupt ist. Irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr den Begriff Herrlichkeit hört. Für mich ist es so ein Begriff, ich finde total schwer zu fassen. Ich weiß gar nicht, was ist diese Herrlichkeit? Was ist damit eigentlich genau gemeint? Und das habe ich auch in der Vorbereitung der Predigt gemerkt. Weswegen ich mich nochmal genau mit diesem Begriff auseinandergesetzt habe, geguckt habe, was bedeutet dieser Begriff eigentlich? Herrlichkeit kann letztendlich so viel bedeuten wie leuchtender Glanz, Prächtigkeit, etwas, was wunderschön ist, Ehre, Ruhm oder auch hohes Ansehen. Und Herrlichkeit wird oft als Begriff verwendet, um zu beschreiben, wie wunderschön und wie erhaben Gott ist. Aber was bedeutet Herrlichkeit in unserem Text? Dafür müssen wir uns den Kontext genauer anschauen. Ein paar Verse weiter, in Römer 8, Vers 29, wird diese Herrlichkeit genauer beschrieben. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Herrlichkeit bedeutet in unserem Text also, dass wir in der Zukunft Jesus vollkommen ebenbildlich sein werden. Mit unserem ganzen Wesen werden wir so sein wie Jesus. Wir werden in allem, was wir denken, fühlen, wollen und tun, Jesus ähnlich sein. Das wird wunderschön. Und in Römer 8, Vers 23 wird dann sogar noch beschrieben, dass auch unser Leib erlöst werden wird, wenn Jesus wiederkommt. Damit ist gemeint, dass mit der Verherrlichung sogar unser ganzer Körper Jesus ebenbildlich gemacht werden wird. Wir werden dann einen perfekten, verherrlichten, Jesus-ähnlichen Körper bekommen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Und dieser Vorgang, dieser Prozess, was da passiert, wird nochmal genauer in Philipper 3, Vers 21 beschrieben. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihm seinen eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Wir können uns diesen Körper jetzt noch nicht vorstellen, aber dieser Körper wird so unglaublich herrlich. Er wird vollkommen perfekt sein und dieser Körper kann dann nicht mehr altern, schmerzen, leiden und auch nicht mehr sterben und auch keine Krankheiten mehr bekommen. Er wird so perfekt sein, dass man an unseren Körpern Gottes Herrlichkeit sehen wird. Es wird Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Wir werden dann letztendlich so sein, wie Gott sich uns ursprünglich gedacht hatte. Du wirst immer noch du selbst sein, aber gleichzeitig vollkommen anders. Denn du wirst vollkommen perfekt, ohne Sünde sein. Du wirst mit allem, was du denkst, fühlst, sagst und tust, Jesus ähnlich sein. Und dadurch werden wir das Meisterwerk sein, das wir ursprünglich sein sollten. Und das wird wirklich unglaublich schön. Wir gehen zurück zu unserem Anfangsvers, Römer 8, Vers 18. Denn ich bin sicher, dass die Leiden der jetzigen Zeit im Vergleich zu der Herrlichkeit, die uns sichtbar werden wird, überhaupt nicht ins Gewicht fallen. Warum steht hier in diesem Text, dass diese Herrlichkeit an uns sichtbar werden wird. Heißt das, dass wir eigentlich schon diese Herrlichkeit haben, dass wir eigentlich schon verherrlicht sind und das bloß im Moment noch unsichtbar ist? Nicht so ganz. Was man hier letztendlich sieht, ist eine gewisse Spannung von einem schon jetzt und einem noch nicht. Schon jetzt hat Gott beschlossen, dass wir eines Tages verherrlicht werden sollen und hat den Prozess, dass wir durch den Heiligen Geist Jesus immer ähnlicher werden, schon begonnen. Diesen Prozess nennt die Bibel auch Heiligung. Aber gleichzeitig ist dieser Prozess noch nicht abgeschlossen und er kann auch in diesem Leben auf der Erde nicht komplett abgeschlossen werden. Wir werden zwar Jesus immer weiter ähnlich in unserem Leben, durch das Wirken des Heiligen Geistes, aber wir werden es in diesem Leben nie schaffen, Jesus vollkommen ebenbildlich gemacht zu werden. Aber gleichzeitig ist es für Gott so sicher, dass dieser Prozess irgendwann mal abgeschlossen sein wird, dass wir komplett verherrlicht werden, dass wir in seinen Augen in gewisser Weise schon jetzt als verherrlicht gelten. Und deswegen schreibt Paulus auch hier, dass es sichtbar gemacht werden wird, weil wir in gewisser Weise vor Gottes Augen jetzt schon als verherrlicht gelten. Es ist letztendlich wie bei einer Restauration von einem Bild. Gott, der Künstler, hat schon beschlossen, uns zu restaurieren. Jeden Tag setzt er sich hin und macht Stellen des Bildes wieder schön und farbenfroh. Doch wir selbst verschmutzen täglich unser eigenes Bild immer wieder, indem wir sündigen. Deshalb werden wir in diesem Leben auf der Erde auch nie vollkommen restauriert sein. Doch wenn Jesus wiederkommt, wird Gott uns vollkommen restaurieren. Und dann werden wir die wunderschönen Bilder sein, als die wir eigentlich gedacht waren, die Gottes Herrlichkeit als wunderbaren Künstler perfekt widerspiegeln. Und dann können wir auch niemals wieder schmutzig werden. In den folgenden Versen möchte Paulus letztendlich uns vor Augen malen, wie unfassbar groß diese Herrlichkeit ist, die Gott uns schenken möchte in der Ewigkeit. Das macht er zum einen dadurch, dass er zeigt, was für krasse Auswirkungen diese Verherrlichung nicht nur auf uns, sondern sogar auf die Schöpfung hat. Das zeigt er in den Versen 19 bis 22. Aber in Vers 23 zeigt uns dann auch nochmal, wie genial die Auswirkungen auf uns direkt sind. Jetzt wollen wir uns zuerst anschauen, wie groß diese Auswirkungen auf die Schöpfung sogar sind. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Mit der Schöpfung ist hier die ganze Schöpfung, abgesehen von den Engeln und von den Menschen gemeint. Paulus beschreibt hier einen Zustand, in dem sich die Schöpfung befindet seit dem Sündenfall. Die Schöpfung leidet seit dem Sündenfall darunter, dass sie vergänglich ist und dass sie unter diesen Zustand der Nichtigkeit hat. Mit Vergänglichkeit ist letztendlich gemeint, dass die Schöpfung seit dem Sündenfall vergänglich ist. Sie leidet darunter, dass sie Krankheiten bekommt, dass sie Schmerzen hat und dass sie letztendlich auch vergeht, dass sie letztendlich auch stirbt. Und mit der Nichtigkeit ist gemeint, dass die Schöpfung letztendlich den Auftrag, den sie ursprünglich von Gott bekommen hat, nicht erfüllen kann. Das tut ihr unglaublich weh. Die Schöpfung hat ursprünglich von Gott den Auftrag bekommen, ihn zu verherrlichen und den Menschen mit allem zu versorgen, was er braucht. Doch diesen Auftrag kann sie seit dem Sündenfall nicht mehr ausführen, weil Gott die Schöpfung verflucht hat dazu, dass sie letztendlich dem Menschen jetzt sogar das Leben schwer machen soll. Dass es nicht mehr so eine perfekte Ergänzung zwischen Mensch und Schöpfung letztendlich ist. Und unter diesem Zustand der Nichtigkeit leidet die Schöpfung unglaublich schwer. Die Schöpfung kann nicht mehr ihren ursprünglichen Zweck erfüllen, für den Menschen da zu sein, und das tut ihr wirklich schrecklich weh. Und zusätzlich leidet die Schöpfung auch noch darunter, dass wir als Menschen unsere Verantwortung als Verwalter nicht ordentlich wahrnehmen. Dass wir die Schöpfung ausbeuten, statt sie wirklich gut zu verwalten. Ich möchte diesen Zustand der Nichtigkeit kurz illustrieren. Und zwar finde ich, dass man das gut beschreiben kann mit diesem SLS AMG. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr dieses Bild seht. Mein Herz blutet, wenn ich das sehe. Und ich komme nicht mal aus dem Bereich, wo viel Mercedes hergestellt ist, sondern bei uns Audi. Aber wenn ich das sehe, ein SLS AMG, der einen Flug zieht, boah, das tut einfach weh. Es sträubt sich ein, wenn man genau weiß, dieser SLS AMG ist nicht für den Acker gemacht, sondern für die Autobahn. Und ich glaube, wenn dieser Mercedes sprechen könnte, würde wahrscheinlich schreien, bitte, hör auf, ich will zurück auf die Autobahn. Und ich glaube, Das ist letztendlich in gewisser Weise der Zustand der Nichtigkeit. Der SLS AMG muss etwas machen, wofür er ursprünglich nicht gemacht war. Und so geht es jetzt im Moment auch der Schöpfung. Deswegen leidet die Schöpfung so schwer. Sie leidet sogar so schwer, dass damit beschrieben wird, als würde sie in Geburtswehen liegen. So sehr seufzt sie. Und dieser Zustand wird erst aufhören, wenn Jesus wiederkommt und wir als Kinder Gottes verherrlicht werden. Und dann auch dadurch die ganze Schöpfung befreit wird von ihrem Leid. Wir können uns kaum vorstellen, wie wunderschön die Welt sein wird, wenn sie von diesem schrecklichen Zustand endlich befreit wird. Jesaja beschreibt es wunderschön im Kapitel 11, Vers 6. Dann werden der Wolf und das Lamm einträchtig zusammenleben. Der Leopard und die Ziege werden beieinander lagern. Kalb, Löwe und Mastvieh werden Freunde und ein kleiner Junge wird sie hüten. Die Tiere werden dann Frieden miteinander haben. Und auch wir Menschen werden Frieden mit den Tieren haben. Und wir Menschen werden dann endlich die guten Verwalter sein, die wir eigentlich ursprünglich sein sollten. Aber natürlich sehnt sich nicht nur die Schöpfung nach unserer Verherrlichung, sondern auch wir selbst, die Kinder Gottes. Doch nicht nur sie, nein, auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe empfangen haben, auch wir seufzen miteinander und warten auf unsere Anerkennung als Söhne und Töchter, auf die Erlösung unseres Leibes. Hier wird von einer Erstlingsgabe gesprochen. Der Heilige Geist wird hier als Erstlingsgabe beschrieben. Die Erstlingsgabe war der erste Teil der Ernte, so hat man das früher genannt. Und die Erstlingsgabe war in gewisser Weise der erste Anteil und auch der Vorgeschmack der ganzen Ernte. Die Erstlingsgabe zeigt, dass der Rest der Ernte mit Gewissheit noch kommen wird. Das bedeutet letztendlich für uns, durch den Heiligen Geist bekommen wir schon einen kleinen Vorgeschmack von der zukünftigen Herrlichkeit, die wir eines Tages haben werden. Und gleichzeitig bekommen wir durch den Heiligen Geist auch die Bestätigung, dass wir wirklich verherrlicht werden, dass es mit Sicherheit geschehen wird. Der Heilige Geist ist also in gewisser Weise wie ein Verlobungsring, der uns am Finger steckt und der garantiert uns, dass wir unseren Partner eines Tages heiraten werden. Gleichzeitig aber müssen wir immer noch auf die Hochzeit warten. So ist der Heilige Geist in gewisser Weise eine Erstlingsgabe für uns. Durch den Heiligen Geist haben wir dadurch eben schon jetzt diesen Vorgeschmack von der zukünftigen Herrlichkeit, die uns erwartet. Aber gleichzeitig können wir diese Herrlichkeit noch nicht sehen. Und das tut manchmal wirklich weh. Vor allem, wenn man das schon in sich spürt, von wegen, es sollte eigentlich anders sein. Das spüren wir durch den Heiligen Geist. Und wir erleben in dieser Zeit dann trotzdem immer noch Leid, Schmerz, Tod, kaputte Beziehungen, Krankheit und so viele verschiedene andere Formen des Leids. Und das tut wirklich weh. Aber zum Glück dürfen wir eben in diesem Leid mit der Herrlichkeitsperspektive nach vorne schauen. Doch nicht nur sie, nein, auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe empfangen haben, auch wir seufzen miteinander und warten auf unsere Anerkennung als Söhne und Töchter, auf die Erlösung unseres Leibes. Wenn Jesus wiederkommt, werden wir von Gott vollkommen angenommen als seine Kinder, vollkommen als seine Kinder anerkannt werden. Jetzt denken sich viele Leute von euch berechtigterweise, Paul, was? Warum bin ich noch nicht jetzt als Gottes Kind anerkannt? Warum bin ich noch nicht jetzt vollkommen angenommen? Diese Nachfrage ist vollkommen berechtigt, denn wir sind schon wirklich jetzt vollkommen Gottes Kinder. Wir sind schon jetzt vollkommen von ihm angenommen. Das sieht man im Römerbrief ein paar Kapitel weiter. Davor sieht man das schon, dass Paulus ganz klar macht, wenn du den Heiligen Geist hast, wenn du an Jesus glaubst, dann bist du schon jetzt Gottes Kind und vollkommen von ihm angenommen. Was hier in dem Text letztendlich gemeint ist, ist, dass wir erst dann, wenn wir Gott gegenüberstehen, wenn wir Jesus komplett ebenbildlich sein werden und auch diesen Jesus ebenbildlichen Körper haben, erst dann werden wir erleben, was es heißt, vollkommen als Gottes Kind angenommen und geliebt zu sein. Wegen der Sünde hat jetzt jeder von uns noch Schattenseiten in seinem Leben. Wir denken, fühlen, wollen und tun Dinge, die Gott schrecklich findet. Dinge, wo wir uns wahrscheinlich dafür schämen würden, wenn andere Leute davon wissen. Aber all diese Dinge wird es dann, wenn wir verherrlicht sind, nicht mehr geben. Wir werden komplett reingewaschen sein, wir werden Jesus komplett ähnlich sein, wir werden verherrlicht sein, das wird wunderschön sein und dann werden wir es erleben, wie wunderschön es ist, unserem Gott gegenüberzutreten, komplett ohne diese Schattenseiten, komplett Jesus ebenbildlich. Das wird wirklich wunderschön, wenn wir dann erleben, was es heißt, vollkommen von Gott angenommen zu sein. Ich möchte versuchen, euch das bildhaft zu beschreiben. Und dafür möchte ich euch bitten, dass ihr kurz alle mal eure Augen schließt und euch das, was ich jetzt gleich sage, vorstellt. Gott, der dich erschaffen hat, der dich besser kennt als jeder Mensch, wird auf dich zurennen. Er wird dich in den Arm nehmen und dich mit den liebevollen Augen eines Vaters und den stolzen Augen eines Künstlers ansehen und sagen, wow, schau dich an, du bist wirklich mein Kind. Du bist so wunderschön. Durch Jesus bist du jetzt wirklich zu meinem wunderschönen Kind und Meisterwerk geworden. Mein Kind, ich liebe dich über alles. Ihr dürft die Augen wieder aufmachen. Das ist die Herrlichkeitsperspektive, die wir haben. Diese Herrlichkeitsperspektive ist so unendlich viel größer als das Leid, was wir in der jetzigen Zeit erleben. Wir werden Jesus vollkommen ebenbildlich sein. Sogar die Schöpfung wird von ihrem jetzigen schrecklichen Zustand befreit werden, wenn wir verherrlicht werden. Und wir werden erleben, was es heißt, vollkommen von Gott angenommen und geliebt zu sein. Paulus möchte, dass uns diese Herrlichkeitsperspektive dabei hilft, das Leid der jetzigen Zeit besser zu ertragen. Und deshalb schreibt er in den letzten beiden Versen unseres Abschnitts Folgendes. Denn mit dieser Hoffnung sind wir gerettet worden. Aber eine Hoffnung, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, das man schon verwirklicht sieht? Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen, dann harren wir aus mit Geduld. Mit der Hoffnung meint Paulus hier alles, was er vorher über die zukünftige Herrlichkeit gesagt hat. Er erklärt, dass diese zukünftige Herrlichkeit noch eine Hoffnung ist, weil wir sie jetzt noch nicht erfüllt sehen können. Und deshalb müssen wir mit Geduld ausharren und darauf warten, dass unsere Verherrlichung stattfindet. Ich weiß nicht, was du gerade in deinem Leben für Leid erlebst, womit du gerade zu kämpfen hast. Ob es dabei um Krankheit, das Altern, finanzielle Sorgen, kaputte Beziehungen oder auch den Tod geht. Ich kann nicht in dein Herz hineingucken. Ich weiß nicht, was gerade in deinem Alltag los ist. Und es ist manchmal wirklich nicht leicht in dieser Zeit, das auszuhalten, da auszuharren. Aber ich möchte dich ermutigen, in diesem Leid die Herrlichkeitsperspektive nicht loszulassen. In diesem Leid immer auf das wieder zu gucken, was danach kommt. Was für eine große Hoffnung wir haben als Christen. Gott möchte uns so unendlich viel schenken nach diesem Leben. Diese Herrlichkeit ist so unendlich groß und es wird so wunderschön sein, wenn wir eines Tages Gott gegenüberstehen und erleben, was es heißt, vollkommen von ihm angenommen und geliebt zu sein. Es wird so wunderschön. Und wir haben diese Gewissheit, dass es auch wirklich passieren wird. Dann werden wir erleben, was Johannes in der Offenbarung beschreibt. Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Nation sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Wenn wir mit dieser Herrlichkeitsperspektive leben, dann kann uns das dabei helfen, selbst das schlimmste Leid in unserem Leben durchzuhalten. Weil wir wissen, wie groß die Herrlichkeit ist, die danach kommt. Und dass das wirklich möglich ist, dass das funktioniert, kann man auch wunderschön am Leben von Philipp Mickenbecker sehen, den ich vorhin schon erwähnt habe. Philipp hat letztendlich über 7 Jahre gegen den Krebs angekämpft. Manchmal war der Krebs komplett weg und dann kam er plötzlich wieder. Er hat gekämpft und gekämpft, eine Chemo nach der anderen gemacht, viele andere Behandlungen. Und in dieser Zeit hat ihm das wirklich so eine Kraft gegeben, dass er diese Herrlichkeitsperspektive hatte. Er konnte trotzdem seine Lebensfreude behalten, er hat immer wieder gelächelt und hat wirklich erlebt, in dieser Zeit trotzdem Hoffnung zu haben und hat sogar Freude gebracht und hat letztendlich sogar ganz vielen Menschen da draußen in der Welt auch Hoffnung gegeben. So viele Leute haben das damals mitbekommen, haben die Videos von ihm gesehen und haben gemerkt, krass, dieser Mann leidet anders, weil er eine Herrlichkeitsperspektive hat. Er wusste, was nach diesem Leben kommt. Er wusste, dass diese Herrlichkeit auf ihn wartet. Und deswegen hat er letztendlich auch selbst gesagt, wenn wir sterben, werden wir bei Christus sein. Und das ist das Allerschönste, was es gibt. Am 9. Juli 2021 ist Philipp dann im Alter von 23 Jahren gestorben. Am Krebs. Und das, was ich euch jetzt gleich zeigen möchte, waren seine letzten Worte. Und ich finde, als ich das erste Mal gesehen habe, ich war so tief berührt, weil man, finde ich, so stark rausspürt, was für eine andere Perspektive Philipp hatte auf das Leben. Was für eine Freude er selbst in den letzten Momenten seines Lebens hatte, wegen dieser Herrlichkeitsperspektive.
Hey Leute, also es kann sein, dass das jetzt auch mein letztes Video ist. Ich weiß nicht genau. Aber ich wollte euch einfach nochmal allen sagen, dass ich echt so meinen Frieden habe mit der ganzen Situation. und wie das jetzt alles gekommen ist. Und dass du weißt, dass Gott das alles in der Hand hat. Und ja, dass ich trotzdem glaube, dass Gott auch eingreifen kann. Wie es jetzt hier vielleicht. Und hier kommt einfach überall ganz viel Blut raus. Und die Ärzte können es jetzt auch nicht mehr stoppen. Aber ich vertraue da einfach drauf. Und ich freue mich dann, euch einfach eine Ewigkeit alle wieder zu sehen.
Philipp ist jetzt im ewigen Leben bei Gott. Und er durfte genau das sehen, dass diese Hoffnung sich ausgezahlt hat. Er ist jetzt im perfekten ewigen Leben bei unserem Vater und darf erleben, wie wunderschön es ist, von diesem Gott vollkommen angenommen und geliebt zu sein. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Ja, Vater, ich danke dir dafür, dass wir diese Herrlichkeitsperspektive haben dürfen. Dass wir eines Tages bei dir sein werden, im perfekten, ewigen Leben, ohne Leid. Und ich danke dir dafür, dass du uns auch jetzt in unserer jetzigen Situation siehst. Du siehst unsere Kämpfe, du siehst, wo wir jetzt im Moment gerade leiden. Ob es irgendwie herausfordernde Situationen in der Familie sind. Ob es Krankheit ist, ob es Tod ist, ob es Probleme auf der Arbeit sind. Ob es Sorgen, ob es Ängste sind. Du weißt, wo wir gerade leiden, Herr. Und ich danke dir dafür, dass du uns darin siehst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns dabei hilfst, im Leid immer wieder darauf zu schauen, was unsere Perspektive ist, auf diese Herrlichkeitsperspektive. Wie unfassbar groß und wunderschön das ist, was uns nach diesem Leben erwartet. Danke, dass du uns das in Jesus Christus schenkst, dass wir eines Tages in der Ewigkeit, im perfekten ewigen Leben ohne Leid bei dir sein dürfen. Amen.